Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Preis dem Herrn. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt die Feigenblattfalle. Die Feigenblattgeschichte, die steht im ersten Buch Mose, aber wir gehen jetzt zunächst mal zum letzten Buch der Bibel. Also die steht im ersten Buch der Bibel, wir gehen aber mal zunächst zum letzten Buch der Bibel und schauen uns dort einen Vers an. Und zwar Offenbarung, Kapitel 21 und Vers 6. Da heißt es, und ich lese euch vor, was da steht. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Sag mal umsonst. Sag mal dreimal umsonst. 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 Schau, jetzt ist es ja so, dass die meisten ein bisschen befangen sind, wenn es um umsonst geht. Na, die sind dann wie das Ehepaar, das in der Zeitung gelesen hat, hey, da gibt es eine Kaffeefahrt, 2 Euro pro Person, da fahren wir mit. Und dann fahren die mit, weil das ist ja fast geschenkt. Und dann fahren sie also, Kaffeefahrt nach Nürnberg, ja. Dann fahren sie, um in Nürnberg Kaffee zu trinken. Aber mittendrin fährt der Bus plötzlich von der Autobahn runter auf die Raststätte, von der Raststätte runter auf eine Landstraße, von der Landstraße auf einen Feld-, Wald- und Wiesenweg, bis sie dann mitten im Wald stehen bleiben, der Bus. Und unsere Kandidaten, die schauen sich an und sagen, was ist denn das? Und dann plötzlich kommt die Durchsage, meine Damen und Herren, leider sind wir hier stecken geblieben, aber was uns wirklich helfen würde, ist, wenn Sie unsere Heizdecken kaufen würden, ne, für 500 Euro das Stück. Wir nehmen Bargeld, wir nehmen Kreditkarten, EC-Karten und Goldzähne. Und der Verkäufer vorne am Mikrofon, der lächelt und dann siehst du, ja, der hat schon einen Goldzahn. Ja, und dann merken sie, umsonst, Kaffeefahrt umsonst war jetzt doch nicht so umsonst. Und dann fühlt sich unser Ehepaar, als ob sie in einem Samstagabend-Krimi teilnehmen würden. Ja, wir kommen hier nicht mehr lebend raus, es sei denn, wir kaufen unsere Heizdecke. Und so. Also umsonst ist nicht immer umsonst. Wir wissen das. Es gibt nichts umsonst. Auch die Erlösung ist nicht wirklich umsonst. Sie ist für dich umsonst und für mich umsonst. Das Wasser des Lebens ist tatsächlich umsonst, aber nur für dich und mich. Für jemanden anderen war das sehr, sehr teuer. Nämlich für Jesus. Na, denn Jesus hat uns ja von unserer Sündennatur erkauft, hat uns neues Leben gegeben. Es hat ihn alles gekostet, damit es uns nichts kostet. So, Jesus ist der Millionär, der auf der Kaffeefahrt mit dabei ist. Und jetzt steht also der Bus im Wald. Und unser Ehepaar, das zittert vor sich hin, weil sie haben nicht so viel Geld dabei. Goldzähne haben sie auch keine, Kreditkarten, was ist das? Und plötzlich steht ein Millionär auf und sagt, eine Runde Heizdecken für alle, ich bezahle für sie. Und plötzlich brumm, geht der Bus wieder an und sie fahren wieder zurück auf die Autobahn. Ja? Na, und die Kaffeefahrtveranstalter freuen sich und unsere Oldies freuen sich mit der Heizdecke. Und der Millionär freut sich, dass er was Gutes getan hat. Es war umsonst für sie, aber nicht umsonst für den Millionär, der hat sich was kosten lassen müssen. Jesus ist dein Millionär. Jetzt, nachdem wir das herausgefunden haben, dass Gott uns Wasser des Lebens umsonst geben will, sagen wir auch nochmal umsonst. Jetzt gehen wir zum ersten Buch Mose. Denn ich sage euch mal eins, es steckt im Menschen etwas drinnen, was ihn dazu zwingt, sich die Erlösung und die Versöhnung mit Gott erkaufen zu wollen. Und ich sage euch eins, jeder Christ, jeder Einzelne, auch du und auch ich, wir fallen immer wieder in diese Feigenblattfalle hinein, mit der meine ich, dass du versuchst, dir Segen Gottes in irgendeiner Form zu erkaufen und zu verdienen. Als der Thomas vorhin erzählt hat, wir machen hier Lobpreis, weil wir schon gerettet sind, weil wir beschenkt sind von Gott, nicht, wir loben ihn nicht, um ihm etwas aus dem Kreuz zu leiern, das sind jetzt meine Worte, ja, sondern weil er uns schon beschenkt hat. Wir sind dankbar. Da habe ich mir gedacht, hey, der predigt meine Botschaft heute Morgen. Doc, was magst du? Ja? Aber es ist natürlich völlig richtig und ich möchte auf den Sachverhalt eingehen. Nämlich den, dass wir alle notorisch dazu neigen, auch du und auch ich, uns bestimmten Segen und bestimmte Erlösungen Nähe Gottes verdienen zu wollen. Das kannst du aber nicht. Deswegen habe ich die Schriftstelle gewählt aus Offenbarung Kapitel 21, Vers 6. Der Dürstende, der kriegt von Gott Wasser des Lebens umsonst, ganz genau. Okay, bevor wir weiter forschen im Wort Gottes, lass uns beten miteinander. Halleluja. Vater, wir stehen heute Morgen vor dir. Wir sind hungrig. Wir wollen aus der Quelle des Lebens gespeist werden, Vater. Und Vater, wir wissen natürlich, wenn Gott die Predigt nicht hält, dann predigt der Prediger umsonst. Vater, so bitten wir dich, dass du sprichst heute Morgen, Herr. Dass du meine Lippen benutzt, meinen Verstand benutzt, um Vater dein Reich zu bauen, um uns frei zu machen von den Ketten der Selbsterlösung und hineinzuführen in das Land des Glaubens und der erhörten Gebete, Vater. Tiefer und tiefer, mehr und mehr. Vater, öffne unsere Ohren, informier uns und inspiriere uns heute in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, gut. 1. Mose Kapitel 3. Dort ist es so, dass Adam und Eva gerade gegessen haben von der verbotenen Frucht. Sie haben sich gerade entschieden, Gott nicht mehr nachzufolgen, sondern jemand anderem nachzufolgen, ihrem Fleisch nachzufolgen. Eva hat gesehen, hey, die Frucht, die Gott uns verboten hat, die sieht gut aus, sie riecht gut, außerdem macht sie weise, essen wir. Und so haben sie sich gegen Gott entschieden. Wenn du dich nämlich gegen das Gebot Gottes entscheidest, entscheidest du dich gegen Gott, okay? Vor allem, wenn es so ein total easy Gebot ist, wenn es so dermaßen leicht ist. Nicht von einer Frucht zu essen ist, ist es schwer. Nein, es ist eigentlich leicht. Du musst etwas nicht tun. Deswegen ist auch das Sabbatgebot so populär. Weil du das hältst durch nichts tun. Das ist den Leuten das liebste Gebot, ist natürlich klar. Okay, gut. Also sie sollten ganz am Anfang diese Frucht nicht essen, jetzt haben sie es doch gemacht. Und jetzt erkennen sie, sie sind nackt. Und sie erkennen, in dem Zustand, in dem sie sich jetzt befinden, können sie nicht unbefangen vor Gott hintreten. So geht man nicht aus dem Haus. Und jetzt fürchten sie sich vor dem Moment, wenn Gott kommt. Denn Gott kommt jeden Tag und schaut, was für eine Frucht seine Kinder heute wieder getragen haben. Haben sie vielleicht irgendwie was Neues entdeckt? Hat Adam was Neues erfunden? Hat er ein neues Objekt erschaffen? Ja, irgendwie, was haben sie heute gemacht? Wie sind sie weitergekommen im Erforschen der Welt? Und jetzt kommt Gott und stellt fest, ein kalter Wind weht hier durch den Garten Eden. Und er muss fragen, Adam, wo bist du denn? Und Adam sagt, hier bin ich. Und er kommt nach vorne und er sagt, ich habe mich versteckt. Warum? Ja, weil ich mich nicht würdig fühle, in deine Gegenwart zu treten. Wenn ich an Gott denke, dann denke ich an meine Sünden und an meine Verfehlungen und an das, dass ich nicht gut genug für ihn bin. Ich habe nicht genug gebetet, habe nicht genug Bibel gelesen und habe ganz vor allem nicht wenig genug gegessen. Deswegen habe ich mir also Feigenblätter zusammengeheftet. Und jetzt stehe ich da wie ein Feigenbaum. Lass mich Folgendes sagen. Wenn uns Adam in der Bibel ganz am Anfang begegnet, nach dem Sündenfall, sehen wir zwei Versionen von Adam. Einmal sieht er aus wie ein Feigenbaum, einmal sieht er aus wie ein Schaf. Bevor Gott sich mit ihm auseinandersetzt, sieht er aus wie ein Feigenbaum. Er versucht in irgendeiner Form, sich präsentabel zu machen für Gott. Und was fällt ihm ein? Ihm fällt nichts Besseres ein, als sich mit Feigenblättern zu behängen, sich Schurze zu machen, er und seine Frau. Und ich kann mir vorstellen, dass es dort schon begann. Adam hat sich also einen Feigenblattschutz gemacht. Seine Frau schaut ihn an und sagt, mein Feigenblattschutz ist schöner als deiner. Und Adam denkt sich, ja, ich muss noch ein paar Blätter dazu tun, dass es noch besser wird bei mir, dass es besser aussieht. Aber das ist wieder ein anderes Problem, auf das gehe ich auch gleich ein. So, jetzt stehen sie also da und haben sich mit Feigenblättern behängt. Sie haben versucht, sich in irgendeiner Form selber aus eigener Kraft vor Gott präsentabel darzustellen. Und Gott kommt und sagt, wie schaut denn ihr aus? Ihr schaut ja aus wie Feigenbäume. Ich will aber nicht, dass ihr aussieht wie Feigenbäume. Ich will, dass ihr aussieht wie Schafe. Er hat das, was die Menschen da gemacht haben, verworfen. Er hat gesagt, das kleidet euch nicht. Das nehme ich nicht an, das akzeptiere ich nicht. Und dann macht Gott etwas. Er schlachtet Tiere, wahrscheinlich Schafe, und nimmt das Fell und bekleidet Adam und Eva mit diesem Fell. Und Adam und Eva, sie kapieren ein für alle Mal. Ich kann mir die Versöhnung mit Gott nicht verdienen, ich muss sie mir schenken lassen. Denn was hat Adam gemacht? Er hat nicht selber dieses Tier geschlachtet, er hat nicht selber das Fell gegerbt und so, und er hat sich nicht selber diese neuen Kleider gemacht und hat sich so bekleidet, sondern das hat Gott gemacht. Wenn Gott das nicht gemacht hätte, dann wäre Adam aufgeschmissen gewesen. Schau, und das ist ein für alle Mal für uns festzuhalten. Wir können nichts machen, um Gott dazu zu zwingen, aktiv zu werden für uns. Das ist ein extrem wichtiger Satz. Sondern alles, was Gott uns gibt, müssen wir empfangen, müssen wir annehmen, muss uns geschenkt werden. Das ist extrem, extrem wichtig. Du kannst dir nicht durch gutes Verhalten, exemplarisches Verhalten, die Gegenwart Gottes und die Versöhnung mit Gott erkaufen. Jesus hat es unterstrichen im Neuen Testament, in der Bergpredigt. Jesus hat uns Sachen gepredigt, da hat selbst der härteste Pharisäer erkannt, hey, das kann ich nicht halten. Schau, Jesus hat zum Beispiel gepredigt, und ihr könnt es nachschauen in der Bergpredigt, Kapitel 5 in Matthäus bis Kapitel 7. Er sagt zum Beispiel, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ihr sollt nicht töten. Ja. Und Jesus kommt jetzt und sagt, aber ich sage euch, wer seinen Bruder nur Narr nennt, der ist schon des Höllenfeuers würdig. Und alle, die da sitzen, denken sich, hä? Das können wir nicht halten, es ist unmöglich. Ja, jeder hat seinen Bruder schon mal Narr genannt oder sonst jemanden. Wenn darauf bereits die Todesstrafe steht, wir sind verloren. Und Jesus fährt fort, ja, er lächelt wahrscheinlich, und er fährt fort und sagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen. Es ist gesagt, ihr sollt nicht Ehe brechen. Und alle winken, nicken wieder und sagen, ja. Und dann sagt Jesus, ich sage euch, das ist nicht gut genug. Vielmehr ist es so, wer eine Frau nur ansieht, ihre zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Und sogar der härteste, asketischste Pharisäer, der sagt sich im Hintergrund, wie soll das gehen? Wie soll das zugehen? Es ist eine ganz natürliche Sache, dass wenn ich eine begehrenswerte Frau sehe, wenn mir das passiert, dass ich eine begehrenswerte Frau sehe, dass ich dann Gedanken habe. Die verbanne ich dann natürlich nach Möglichkeit, aber ich kann nicht verhindern, dass sie mir durch den Kopf fliegen. Und jetzt sagt Jesus, wenn sie dir nur durch den Kopf fliegen, bist du schon verloren. Die Jünger schauen sich an und sagen, wer ist dann gerettet? Wer kann dann gerettet sein? Jesus setzt noch eins drauf. Er sagt, wenn dir deine rechte Hand Schwierigkeiten macht, jetzt die linke, wenn dir deine rechte Hand Schwierigkeiten macht, dann hau sie ab. Und seinen Jüngern stehen die Haare zu Berge und sie denken sich, wenn das Level von Heiligkeit ist, das wir erreichen müssen, ey, wir laufen ja verstümmelt durch die Gegend. Weil wenn dir heute die rechte Hand Schwierigkeiten macht, du kannst mit der linken Hand genauso gut weitersündigen. Klauen zum Beispiel und so. Und Jesus fährt fort, er sieht das Entsetzen seiner Jünger und er sagt, und wenn euch das rechte Auge Schwierigkeiten macht, nimm's und reißt es aus. Es ist besser für euch, blind oder mit einäugig ins Reich Gottes einzugehen, als mit zwei Augen. Und die Jünger und auch die Pharisäer, ja, die sehr stolz sind auf ihre Feigenblätter, die sagen sich, wer kann das halten? Denn wenn ich jetzt hier mir das rechte Auge ausreiße, dann kann ich ja mit dem linken genauso das Falsche anschauen. Und wenn ich beide Augen verliere, dann kann ich immer noch mit dem Auge meines Verstandes mir Sachen vorstellen. Ich habe ein Problem. Unrein, unrein. Das ist das Wort, das in den Leuten widerhallt. Und meint jetzt Jesus wirklich, dass du die Augen ausreißen und Hände abhacken sollst? Natürlich nicht. Er will dir lediglich klar machen, du kannst dir die Versöhnung mit Gott nicht erkaufen. Du kannst es nicht. Entweder Gott kommt zu dir und bietet es dir an und du nimmst es dann demütig an und erkennst an, dass du dir nicht selber helfen kannst, oder du bist verloren. Das ist das, was Jesus sagen wollte. Er wollte den Leuten nicht ein für alle Mal die Laune verderben. Leute kamen schon zu mir und haben gemeint, Kollegen seiner Zeit, auf der Arbeit, als ich noch vor vielen Jahren in einem Büro gearbeitet habe, die haben gemeint, das kann kein Mensch halten. Und wenn du genau hinschaust, ist es völlig richtig, das kann kein Mensch halten. So, Adam hat schon in der Bibel ganz am Anfang erkannt, die Erlösung, die Versöhnung mit Gott, die muss mir geschenkt werden, oder ich kriege sie nie. Okay? Er hat sich aber mit Gott versöhnen lassen. Er hat es zugelassen, dass Gott seine Schafe nimmt, seine Tiere nimmt und die schlachtet. Und er hat zugelassen, dass Gott ihn kleidet. Hat er zugelassen. Er war dann versöhnt mit Gott. Er wurde dann immer noch aus Eden hinausgeworfen, aber das ist eine andere Geschichte. Adam und Eva waren versöhnt mit Gott. Sie waren bedeckt. Schon das Blut dieser Tiere hat ihre Sünden bedeckt. Denn erinnert euch, Gott sagt ja, isst nicht von diesem Baum. An dem Tag, an dem du von dieser Frucht essen wirst, musst du sterben. Aber ist Adam gestorben an dem Tag, als er von der Frucht gegessen hat? Nein, wer ist an seiner Stelle gestorben? Ein Tier. Na, so war das seinerzeit. So, er hat einen Stellvertreter bekommen. Adam hat einen Stellvertreter bekommen. Wahrscheinlich ein Schafbock, ja? Der ist getötet worden an der Stelle von Adam. Und Eva ist entsprechend versorgt worden. Adam hat erkannt, ich bin jetzt verloren und ich brauche Hilfe von Gott. Das musst du anerkennen, dass du verloren bist ohne Gottes Hilfe. Dass du deine Probleme nicht lösen kannst ohne Gottes Eingreifen. Sag mal jemand Amen. Okay? Und jetzt ist unser Problem, auch das von frommen Christen, dass wir, schau, unsere Erlösung uns verdienen wollen, erarbeiten wollen. Auch in bibeltreuen, wahrscheinlich erst recht in bibeltreuen Kreisen, erst recht unter Leuten, die Jesus wirklich lieben. Da geht ein Pharisäergeist um, der dich killt. Das war schon bei Paulus ein Problem. Bei Paulus war es zum Beispiel so, kaum war er fertig in Philippi oder in Thessaloniki oder sonst wo zu predigen und ist weitergezogen, oft musste er weiterziehen, kamen sofort in seinem Kielwasser einige Pharisäer an, die gepredigt haben in der neuen Gemeinde. Sie haben gesagt, sie sind auch Christen. Und sie sind gekommen und haben gesagt, jetzt, wo ihr Jesus angenommen habt, wo ihr umsonst erlöst worden seid, jetzt müsst ihr anfangen, das Gesetz von Mose zu halten und euch euren Segen zu verdienen. Und so haben sie versucht, die Gemeinde zu Pharisäern zu machen. Und es findet bis zum heutigen Tag statt. Einige wirklich gute Bibellehrer sind beinharte Pharisäer. Und es kann, wie gesagt, auch uns passieren, wenn wir nicht aufpassen. Schau, wenn du das Empfinden hast, ich hätte gern eine Erhörung von Gott wegen mir, du bist angefochten mit Krankheit und willst jetzt Heilung. Dann weißt du, du brauchst eine Verheißung aus der Bibel, die dir Heilung zuspricht. Und du findest die natürlich ganz schnell, du brauchst die Bibel nur aufschlagen und dann siehst du schon, wie Jesus heilt. Du einigst dich also auf wegen mir 1. Petrus Kapitel 2, Vers 24. In seiner Striemen ist uns Heilung geworden. Und dann sagst du, Herr, diese Bibelstelle, die nehme ich als meine Verheißung an. In deiner Striemen bin ich geheilt. In deiner Striemen bin ich geheilt. Und dann gehst du herum und sagst, Herr, in deiner Striemen bin ich geheilt. Und jetzt, wenn du nicht aufpasst, dann machst du genau Folgendes. Du versuchst jetzt durch das Bekennen von Gottes Wort, durch das Bedenken von Gottes Wort, deinen Glauben aufzupumpen, dass dein Glaube endlich groß genug und stark genug wird, um diese Verheißung zu ergreifen. Du willst deinen Glauben mit Bekennen, vielleicht fastest du sogar, aufblasen, bis du endlich genug Glauben hast, um diese Heilung in Empfang zu nehmen. Das ist die Feigenblattfalle. Du versuchst, durch geistliche Übungen an einen Ort zu kommen, an dem du gut genug bist und genug Glauben hast, von Gott was zu empfangen. Das ist die Feigenblattfalle. Du sagst, ja Pastor, ich mache das die ganze Zeit. Wie geht es dann richtig? Du bist schon, wenn du mit der Bibel unterwegs bist, auf dem richtigen Weg. Du hast in der Bibel nachgelesen und du hast eine Schriftstelle gefunden. Aber jetzt musst du ehrlich sein. Jetzt musst du ehrlich sein und musst sagen, Herr, ich sehe diese wunderbare Bibelstelle. Ich sehe auch, dass du geheilt hast. Und ich kenne Dutzende von Leuten, die geheilt wurden. Aber Herr, im Moment muss ich ganz ehrlich zugeben, habe ich diesen Glauben nicht. Und für Leute, die an die Bibel glauben, zuzugeben, dass sie eine Verheißung nicht glauben, ist extrem schwer. Weil sie sollen ja glauben und Glauben bekennen. Und das ist richtig. Aber du musst gleichzeitig ehrlich sein. Du musst mit deiner Not vor Gott hintreten und musst sagen, Herr, du siehst mich, du hörst mich rotzen, du hörst mich schnupfen, du hörst mich niesen, meine Frau, die schläft schon in einem anderen Zimmer. Herr, ich brauche dringend Hilfe. Und ich erkenne jetzt an, ohne deine Hilfe bleibe ich krank und bin aufgeschmissen. Ich erkenne in deinem Wort ganz klar, dass du das gesagt hast. In deiner Strieme, in seiner Strieme ist uns Heilung geworden. Aber das erkenne ich nur an mit meinem Verstand. Es ist noch nicht so, dass mich wirklich ein tiefer Frieden erfüllt von Gott her. Es ist noch nicht so, dass ich da groß was getan hat. Herr, ich erkenne es an, ich bin so ehrlich. Und jetzt ist der Ball bei Gott, in Gottes Feld. Jetzt muss er weiterspielen. Alles, was du jetzt machen kannst, ist in deiner Not vor Gott bleiben und sagen, Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der spricht. Herr, ich werde jetzt weiterhin die Bibel lesen, aber ich bitte dich, dass du mir eine Bibelstelle gibst, für mich maßgeschneidert, die in meinen Geist hineinfällt, die ich glauben kann, die lebendig wird, die aus den Seiten aufsteigt oder aufzusteigen scheint, dann vor mir steht und sich in mir materialisiert. Herr, ich will so lange dranbleiben, bis ich einen inneren Frieden über diese Sache habe. Schau, du bist hier, du erkennst an, dass du von Gott vollkommen abhängig bist. Wir versuchen durch geistliche Übungen, durch viel Bekennen, durch Fasten, durch Beten, was alles nicht schlecht ist, versteh mich nicht falsch, wir versuchen, den Segen zu erkaufen. Aber genauso kriegen wir es exakt nicht. Genauso sitzen wir da und werden zum Schluss ausgebrannt. Schau, wir sprechen heute über den Geister, über die Pharisäer und über die Gefahr, Pharisäer zu werden. Es gibt zwei Arten von Pharisäern. Die einen Pharisäer sind die ausgebrannten Pharisäer, die Bibel lesen, weil sie müssen. Und sie wollen es auch, aber innerlich bejahen sie es nicht ständig. Es ist eine Aufgabe für sie. Schau, ein Jünger liest vollkommen anders Bibel. Ein Jünger liest Bibel, weil er Gott begegnen will in diesen Seiten. Wenn ich zum Beispiel Bibel lese, dann mache ich das, weil ich das will und nicht, weil ich das muss, weil ich empfinde, ich bin Christ, ich muss Bibel lesen, mindestens ein Kapitel jeden Tag. Ich bin für Bibellesepläne, aber die können sehr pharisäisch werden. Okay, oh ja, jetzt habe ich meine drei Kapitel abgespult, Bibel zu, zack, wo ist der Fernseher, wo ist die Fernbedienung? Wenn du hingehst und sagst, Herr, ich habe das echte, dringende Bedürfnis, dich kennenzulernen, mehr von dir zu wissen, sprich zu mir. Und Bibel lesen willst, weil du weißt, in diesen Seiten begegnest du Gott, dann ist es was vollkommen anderes. Schau, ein Pharisäer und ein Jünger, die machen dieselbe Sache. Aber es ist doch nicht dasselbe. Es sieht ähnlich aus, aber es ist nicht dasselbe. Der eine betet, weil er muss. Der zitiert seine Gebete, er spult sie ab, er betet die Psalmen, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Der Herr ist mein Hirte und so spult er das ab. Wer hat schon mal gebetet? Das Vater Unser zum Beispiel, und hat dabei an was ganz was anderes gedacht. Oh, ja, genau. Ne? Ich habe es mal zur Aufgabe gemacht, mich hinzusetzen, jeden Tag, und zu sagen, Herr, ich bin jetzt hier und ich werde jetzt nicht das Vater Unser beten, ich werde jetzt nicht Psalm 23 zitieren, ich sitze jetzt einfach nur da und versuche mit eigenen Worten Kontakt zu machen. Herr, erst einmal sage ich dir, ich danke dir für das viele Gute, das du uns getan hast, dass du uns ins Fernsehen kommen lässt, Herr, uns Hinterwaldsgemeinde, Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du für deine Versorgung und dass du gut zu uns bist. Vater, wir preisen dich dafür. Und dann kannst du auch mit deinem Anliegen noch ankommen. Und Gott ehrlich eben dann ein Lied mit deinen eigenen Worten singen, das in keinem Liederbuch steht. Oder irgendwie sowas, dass es echt ist. Sag mal, echt. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag, sei echt. Ja? Schau, ein Pharisäer, dem ist es egal. Der sagt, ich hab länger gebetet als du. Ja, ich habe eine halbe Stunde gebetet und nur 15 Minuten. Ja, aber der 15 Minuten im Geist gebetet hat, dem wackeln die Knie, weil er Gott erlebt hat. Und der Pharisäer, der ist trocken. Denkt an den reichen Jüngling. Würde mich nicht wundern, wenn der ein Pharisäer gewesen wäre. Der kam zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Und Jesus sagt, wie heute Gebote. Ja, mache ich alles schon, mache ich. Und du hast trotzdem kein Gefühl des ewigen Lebens, der Erfüllung, des Kontakts mit Gott, sondern du bist ausgetrocknet, du bist ausgebrannt. Jesus sagt ihm dann, was er machen soll, aber das macht er dann doch nicht, das ist heute nicht mehr unsere Botschaft. Der ist ein ausgebrannter Pharisäer. Aber es gibt auch andere Pharisäer, das sind die Heuchler, die sich besonders heilig geben, aber in Wirklichkeit furchtbare Sünder sind. Jesus sagt es denen in Matthäus Kapitel 23, wehe Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr gebt euch recht heilig nach außen und wie fromm, dass ihr seid und wie gut, alle denken, ihr seid wunderbare Bürger und in Wirklichkeit macht ihr Geschäfte mit dem letzten Dreck, ja, verhaltet euch ganz furchtbar, ihr seid nur Fassade, in eurem Innern seid ihr wie Totengebeine. Das sagt Jesus über die. Lass mich Folgendes sagen, pass mal auf. Matthäus Kapitel 7, Vers 14. Matthäus 7, 14. Da sagt Jesus, ich habe es mir hier aufgeschrieben, da sagt Jesus, eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Schau, wir denken beim breiten Weg, der ins Verderben führt, an Dirnen, Drogen, Diebstahl. Jesus denkt in Wirklichkeit an was ganz was anderes. Der denkt an die Feigenblattfalle, der denkt an das Gift der Pharisäer. Die sagen euch, ihr müsst besonders lang beten und besonders viel geben und alle diese Dinge tun, damit erkauft ihr euch den Segen Gottes. Und wie gesagt, lang beten und viel geben ist gut, aber nur dann, wenn du es mit dem richtigen Motiv machst. Jesus fährt fort, beziehungsweise er sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, werdet ihr keinesfalls ins Himmelreich kommen. Hallo, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das sind diejenigen, die ständig die Nase in die Bibel gesteckt haben, die heiliger waren als alle anderen, die frömmer waren als alle anderen, die werden genau nicht ins Himmelreich kommen. Also ich sage euch, seine Jünger, die haben sich angeschaut und haben gesagt, wie kommt man dann ins Himmelreich, wie soll das zugehen? Naja, du musst ganz einfach dir die Erlösung schenken lassen. Schon der erste Pharisäer, der Pharisäer geblieben ist, war Kain. Du sagst, wirklich? Ja, pass mal auf. 1. Mose Kapitel 4. Kain und Abel, die Kinder von Adam und Eva, die haben beide offensichtlich ein schlechtes Gewissen, weil sie Dinge getan haben, die mit ihrem Gewissen im Konflikt sind. Und jetzt kommt Kain und will Gott ein Opfer geben. Und er gibt Gott ein Opfer. Und er denkt sich, ich gebe Gott etwas, was mir wirklich was gekostet hat. Was ich im Schweiß meines Angesichts verdient habe. Ich habe geackert und gerackert auf dem Acker mit dem Racker. Also mit dem Pferd seinerzeit, mit dem Esel, was auch immer das war, mit dem Ochsen. Er hat geschwitzt. Und ich nehme jetzt von dem Schweiß, kann man vorstellen, dass er so seinen Schweiß gesammelt hat in einen Tonkrug, ein Tonkrüglein, wie Nero seine Tränen, ja. Dass er besonders stolz auf diesen Schweiß war, den wollte er Gott geben. Hat es eingepackt, ja, und hat dann Feldfrüchte dem Herrn als Opfer dargebracht. Hat seine Fiole mit Schweiß dazugestellt und hat das Ganze mit Feigenblättern drapiert. Er hat sich Versöhnung mit Gott, mit dem Schweiß seines Angesichts erkaufen wollen. Und als das Feuer aufgeht, da weht ihm dieser graue, schwarze Rauch ins Gesicht. Und er muss husten und er zieht sich zurück und er stellt fest, Gott hat sein Opfer nicht angenommen. Sein Bruder Abel dagegen, der hat von seinen Eltern gelernt. Der gibt nicht vom Schweiße seines Angesichts, das will Gott nicht, sondern er gibt, was Gott will. Du hast Erfolg, wenn du Gott gibst, was Gott will. So, Kain hat gegeben, was er wollte. Abel gibt, was Gott will. Er erinnert sich seinerzeit bei Mama und Papa, als sie gesündigt haben, denn dieses war nämlich auch so. Da hat Gott sich mit ihnen versöhnt, indem er Schafe geschlachtet hat und ihnen dann das Fell gegeben hat als Bekleidung. Ich denke, ich mache so, wie Gott es gezeigt hat, wie Gott es vorgemacht hat. Ich bringe Gott ein Schaf da oder Schafe und es macht er. Und Gott nimmt dieses Opfer an. Was hat Abel gemacht, meine Güte, um dieses Schaf in die Welt zu setzen? Nichts, denn Schafe bekommen Schafe. Was hat er außerdem gemacht? Nichts, außerdem, dass er dieses Schaf auf die Weide gestellt hat. Fressen musste er es dann selber. Das ist auch, wie gesagt, das Schicksal eines jeden Pastors. Pastor heißt ja heute, du kannst die Schafe nur auf die Weide stellen. Wie gesagt, fressen müssen sie dann selber. Du kannst ihnen nur das Wort Gottes predigen, aber ob sie es dann tun, das müssen sie selber wissen. Da sind sie dann selbstverantwortlich. So, Abel hat nicht im Schweiß seines Angesichtes dazu beigetragen, dass Gott sich mit ihm versöhnt. Er gibt lediglich etwas, woran er eigentlich keinen allzu großen Anteil hatte. Das Schaf ist von selber gewachsen. Gut, er musste es dann schlachten und Gott darbringen, aber das war es dann auch. Es war definitiv ohne Anstrengung dargebracht. Im Gegensatz zu dem Opfer von Kain. Man möchte doch sagen, Gott soll doch besonders froh sein, dass Kain sich so abgerackert hat für ihn. Aber Gott ist nicht so. Gott will dir die Erlösung schenken. Er will, dass du weißt, du bist von ihm abhängig. Du bist nie gut genug, um dir Erlösung von Gott und Segen von Gott zu erkaufen. Du musst es dir immer von ihm schenken lassen. Deswegen, wir sind hier, ihr Lieben, Gott ausgeliefert. Ich denke mir dann, Herr, ich würde gern so Punkt 1, 2, 3, erster, zweiter Schritt, drei Schritte zum garantierten Segen. Okay? Steh morgens auf, spring dreimal in die Luft, sag Halleluja und dann wirst du garantiert wachsen. Aber so funktioniert es nicht. Sondern du kannst säen, der andere wässert, aber Gott ist es, der das Wachstum gibt. Wir sind in der Hand Gottes und wenn er nichts tut, dann schau nur blöd. Und manchmal, hört man, manchmal scheint es so zu sein, dass Gott es nicht eilig hat. Vielleicht besonders dann, wenn wir versuchen, uns den Segen zu erkaufen. Er reagiert einfach nicht, bis wir erschöpft zu ihm kommen und sagen, Herr, hier bin ich, hilf mir. Es gibt zwei Gebete, die Christen ständig beten können. Erstens, es sind zwei Worte. Erstens, Hilfe! Und zweitens, danke! Ja, zwei Worte. Gib zu, dass du Hilfe brauchst. Auch wenn du brillant bist. Ich habe festgestellt, kein Witz, manchmal acker und racke ich mich ab, um meine Predigten zusammenzukriegen. Ja? Und studiere und mach und tu. Und dann bist du zwei Tage dabei und du kaust an den Fingernägeln und du denkst hier und dann verwirfst du und du denkst, muss das jetzt da kommen oder muss das jetzt hier kommen? Gedanke 1 nach Gedanke 2 oder Gedanke 2 vor Gedanke 1. Wie machen wir das nur? Du kannst dich da dermaßen hineinsteigern, bis du völlig vergisst, dass es eigentlich nicht du bist, der irgendwie versteht, er das Leben fließen lassen muss. Und ich stelle fest, dass die Predigten, die mir der Herr in ein paar Minuten schenkt, oft besser sind als die, an denen ich mich da abgearbeitet habe. Was viel besser ist, jetzt wieder für mich gesprochen, was viel besser ist, ist das, wenn ich einfach lese und studiere, was mich interessiert. Denn oft ist es genau das, was Gott möchte, dass dann die ganze Gemeinde irgendwie erfährt. Und so lese ich dann also und überlege und denke ohne den Gedanken an eine Predigt. Und irgendwann, wenn es dann soweit ist, laufe ich dann herum und bete und stehe vorm Herrn. Und dann kann es sein, dass eine Botschaft in 1, 2, 3, 4, 5 Minuten zack, 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 zack zusammenkommt. Und ich mir denke, Mensch, bin ich gut. Aber das ist natürlich Quatsch, so gut bin ich gar nicht, sondern es ist ganz einfach ein Moment der Inspiration. Du bist von sowas abhängig. Okay, und ich bekenne es freimütig. Ist so. Naja, nun gut. Oh Mann, ihr Lieben, ich habe noch so viele Sachen zu sagen. Abel hat es erkannt, und dass man sich die Erlösung schenken lassen muss, aber Kain hat es nicht gemacht. Ja? Kain war der erste Pharisäer. Und dann hat er was gemacht. Und es ist eben das Problem mit Pharisäern. Schau. Sie rackern sich ab, sie machen was und Gott belohnt es nicht. Sie bekennen wie verrückt. Sie geben massive Opfer, um Gott irgendwie zu bestechen, aber er reagiert nicht drauf. Und dann werden sie sauer auf die, die mit scheinbarer Leichtigkeit, die viel schlimmer sind als sie, und mit scheinbarer Leichtigkeit Gebetserhörungen bekommen. Dann sind sie sauer. Und dann kann es sein, dass sie eben doch ein Opfer bringen, bei dem Blut fließt. Aber sie bringen dieses Opfer nicht Gott dar, in der Form, dass sie ein Schaf opfern, ja, jetzt bei Kain wieder, sondern Kain kommt und bringt seiner Bosheit und seinem Neid ein Opfer dar, indem er draußen auf dem Feld seinen Bruder Abel tötet. Schau, Kain tötet kein Schaf und bringt es als Opfer dar. Kain tötet Abel. Und das ist auch ein Opfer. Aber er bringt dieses Opfer nicht Gott dar, sondern seiner eigenen Bosheit. So wie die Pharisäer im Neuen Testament ihre Bosheit auch ein Opfer dargebracht haben, indem sie Jesus ans Kreuz genagelt haben. Merkst du was? Dieser Geist ist alt und er ist besonders vorhanden bei denen, die sich am frömmsten wehren. Die wähnen, die denken, Mensch, ja, mach doch alles. Und dann empfinden sie trotzdem, dass Gott nicht mit ihnen ist und das ist ein echtes Problem. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, wie gesagt, es gibt zwei Arten von Pharisäern. Einmal die Ausgebrannten und einmal die Heuchler. Die Heuchler interessieren uns nicht, die sind für uns verloren. Was uns interessiert, sind diejenigen, die ausgebrannt sind. Du kannst nur dann ausbrennen, wenn du edler bist als ein Heuchler, wenn du es wirklich ernst meinst. Wenn du wirklich deine ganze Kraft hineingibst in dein Glaubensleben und irgendwie trotzdem auf dem Schlauch zu stehen scheinst und ausgebrannt bist, enttäuscht bist, keine Gebetserhörungen bekommst, dann ist diese Botschaft jetzt für dich. Ja, zieh dich mal zurück und sag, Herr, ich bin echt frustriert, bin ausgelaugt, bin ausgebrannt, brauche dringend deine Hilfe. Ja, bin wegen mir krank, bin pleite, brauche jetzt deine Hilfe. Ich weiß, ich brauche ein Wort von dir. Jetzt mach mir dein Wort lebendig. Und dann ist es durchaus gut für dich, wenn du anfängst, in der Bibel nachzulesen, was da steht. Und dann liest du aber einfach. Und es kann gut sein, ja, dass dann plötzlich eine Schriftstelle in ganz besonderer Weise zu dir spricht, die besonders lebendig wird, die ins Herz hineinfällt und du plötzlich einen Frieden über deine Situation bekommst. Und sagst, oh ja, jetzt hab ich's. Das ist dieser kostbare Moment. Amen. Okay. Lass mir das vielleicht noch zitieren. Ich habe schon erwähnt, Pharisäer beten, weil sie müssen. Um der Form zu genügen, ein Ritual abspulen. Jünger beten, weil sie Kontakt mit Gott aufnehmen müssen, wollen. Ein Pharisäer betet und sagt, oh, ich faste zweimal die Woche und ich verzehnt alles, sogar das aus meinem Gemüsebeet. Ein anderer sagt, der Jünger sagt, Herr, ich brauche deine Hilfe. Der Zöllner hat seinerzeit gesagt, Gott sei mir dem Sünder gnädig. Und der ging gerechtfertigt, sagt Jesus, in sein Haus hinab. Schau, ganz allgemein, wenn du Hilfe brauchst von Gott, dann ist das Wichtigste, was du tun kannst und machen musst, Jesus in dein Leben einzuladen. Okay? Und dir von ihm Hilfe geben zu lassen. Das ist das große Geheimnis bei Gott. Lade Jesus in dein Leben ein und dann setzen sich Kräfte in deinem Herzen fest, die dich zum Überwinder machen werden. Ohne bist du ziemlich verloren. Mit ihm ist richtig gut. Und was vielleicht wichtig ist für uns, die wir von Gott hören wollen, weil wir eine Erhörung brauchen, weil wir in den Frieden Gottes hineinkommen wollen in Bezug auf eine bestimmte Sache. Bet, was Paulus gebetet hat für die Gemeinde in Ephesus. Epheser Kapitel 1, Vers 17. Vater, gib mir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deiner selbst. Gib mir geöffnete Augen des Herzens, damit ich sehe und erkenne, was alles mir von dir geschenkt ist. Das sind fantastische Gebete. Bet die ernsthaft. Und dann wird es was mit dir. Ich versuche nicht, ja, Gott mit deinen Glauben aufzupumpen, bis er endlich groß genug ist, dass du empfängst. Mach es ganz anders. Lass dir diesen Glauben von Gott schenken. Lass dir das von Gott schenken. Es ist so wichtig. Denk mal an Cornelius. Es ist nämlich eigentlich alles ziemlich leicht. Denk mal an Cornelius, den römischen Hauptmann aus Apostelgeschichte Kapitel 10. Was hat der richtig gemacht? Für den, müssen wir bedenken, hat Gott Himmel und Erde in Bewegung gesetzt. Ein Engel ist ihm erschienen. Wer hätte auch gern mal, dass ihm ein Engel erscheint? Definitiv. Könnten wir ihm einige Dinge fragen. Was ist gerade modern vor Gott im Himmel? Und er hat die Erde bewegt, nämlich er hat Petrus bewegt, zu diesem Cornelius zu kommen. Der war kein Jude, der war kein Pharisäer, der war kein Christ, der war einfach jemand, der hungrig war nach Gott. Was hat er richtig gemacht? Er hat nicht versucht, sich Erlösung zu erkaufen, aber er hat zwei Dinge getan. Er hat einmal gebetet und er hat Almosen gegeben. Und ich sage euch, beides hat er gemacht, weil er das wollte. Er wollte das tun. Der Engel kam zu ihm in der Stunde des Gebets, als er gerade in seinem Büro wahrscheinlich war und dort gebetet hat, zum Gott Israels. Der Engel kam herein, Cornelius standen die militärisch kurzen Haare zu Berge. Und der Engel sagt, Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Was hat Cornelius richtig gemacht? Er hat Gott geliebt, indem er gebetet hat. Und er hat seinen Nächsten geliebt, indem er Almosen gegeben hat. Und Jesus sagt an anderer Stelle, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft und du sollst deinen Nächsten genauso lieben. Darin besteht das Gesetz und die Propheten, darin bestehen die 10 Gebote. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass 4 der 10 Gebote von Gott handeln und 6 der 10 Gebote vom Umgang der Menschen untereinander? Na, ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst nicht neidisch sein. Das ist das letzte Gebot. Behandelt die Menschen. Das erste, behandelt die Beziehung mit Gott. So, und Jesus fasst das alles zusammen und sagt, Nächstenliebe, spart euch diese ganzen Gesetze aus dem Alten Testament, praktiziert einfach nur Nächstenliebe und natürlich Gottesliebe. Und Cornelius hat es gemacht, intuitiv, sag mal intuitiv. Das heißt automatisch. Hat er das richtig gemacht? Hat er das richtig gemacht? Er hat zu Gott gebetet, hat sich bei ihm bedankt, hat ihn gelobt. Und er hat Almosen gegeben denen, denen es schlechter ging als ihm. Zwei Dinge. Total easy. Und es hat gereicht, dass Gott Himmel und Erde für ihn bewegt hat. Es ist leicht. Schau, die Sache ist nämlich die, es gibt viele Christen auch, die haben es mit dem Lesen jetzt nicht so. Lesen ist für die schwierig. Und ich denke da an einen jungen Kerl vor 30, vor 40 Jahren, der sich bekehrt hat. Damals waren wir noch alle viel jünger, als wir jetzt sind. Jetzt ziehen wir uns nur noch jung an. Ja. Manchmal bis zur Peinlichkeit jung. Aber der kam damals auch vom Land, der kam damals in die evangelisch-lutherische Landeskirche, in den Jugendkreis, in dem wir alle waren. 20, 30, 40 Jugendliche. Und er hat auch Bibel gelesen. Und er hat gelesen, reich gemacht mit aller Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Der hat es nicht verstanden. Und es ist so, Petrus sagt, ja, Paulus hat auch Briefe geschrieben, richtig gute, in denen manches schwer zu verstehen ist. Wenn Petrus das über Paulus sagt, wer sind dann du und ich? Ja, dass wir alles sofort verstehen müssen. So, ich kann mich noch erinnern, der hat es seinerzeit gelesen, weil man ihm gesagt hat, wenn du in Kontakt treten willst mit Gott, dann musst du beten, je mehr, desto besser. Und dann musst du Bibel lesen, je mehr, desto besser. Dann wächst dein Glaube. Und wisst ihr, manchmal ist das genau nicht richtig. Manchmal trägt es lediglich dazu bei, dass die Person ausbrennt. Ihr habt mich völlig richtig gehört. Ich predige hier gegen Bibellesen und gegen Beten zur falschen Zeit. Ist euch schon mal aufgefallen, hör mal, ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott gekommen ist, zu vielen seiner Arbeiter gekommen ist, als sie gerade bei der Arbeit waren und denen Aufträge gegeben hat, Dinge zu tun. Denn Jesus hat immer Dinge für dich zu tun. Und wenn du das dann tust, was er dir aufgetragen hat, dann ist da Versorgung, dann ist da ein Maß an Erfolg, dann liegt da Gelingen, dann liegt da Befriedigung für dich, dann liegt da Nützlichkeit fürs Menschengeschlecht. Ist alles da. Wenn du den Plan Gottes für dein Leben herausfindest und dann tust. Dieser junge Kerl, der hat es gelesen, hat Bibel gelesen, hat versucht zu beten, aber das war so dermaßen schwierig für ihn, so langweilig, dass er innerhalb kürzester Zeit ausgebrannt ist und nicht mehr gekommen ist. Wir haben damals einen Fehler gemacht, als wir ihm gesagt haben, bet mehr, denn viel hilft viel, vielleicht nicht. Schau, in der Bibel sehen wir, dass Gott zu Mose gekommen ist, als der gerade bei der Arbeit war. Er war Hütte und er war mit der Hütte in der Wüste, mit der Herde in der Wüste. Gott kam zu Mose, als er bei der Arbeit war. Gott kam zu Gideon, als er bei der Arbeit war. Er hat gerade Weizen ausgedroschen und hat ihm eine Aufgabe gegeben. Gott kam zu David, als der gerade Schafe hütete, bei der Arbeit war. Und der Prophet Elia, der ist aus dem Wald herausgetreten und auf den Elisa zugegangen, als der gerade gepflügt hat. Es war ein reicher Bauer. Der saß wahrscheinlich auf irgendeiner Maschine drauf, weil er hat mit 12 Joch Ochsen gepflügt. Mit 24 Ochsen, überlegt er das mal. Ich weiß nicht genau, wie der da gepflügt hat. Auf jeden Fall war der auch bei der Arbeit. Die waren alle bei der Arbeit. Petrus war bei der Arbeit, als Jesus ihn berufen hat. Der hat gerade gefischt, einen riesen Fisch zugetan durch den Segen Gottes. Und Petrus, der Pharisäer in ihm, hat sofort gesagt, nachdem er den Fisch zugetan hat, Herr, steig aus meinem Boot, denn ich bin ein sündiger Mensch. Sofort hat er versucht, irgendwie die Distanz zu überbrücken zwischen sich und Gott. Herr, ich erkenne plötzlich, ich stehe nackt und bloß vor dir. Wo sind meine Feigenblätter? Geh weg von mir, Herr, ich bin nicht bereit für jemanden wie dich. Und Jesus sagt, Spaß dir, ich schenke dir die Erlösung. Aber jetzt wirst du Menschen fischen, geh mit. Und hör mal, der Gehorsam von Petrus, der Gehorsam Petri, dass er aus dem Boot gestiegen ist und mit Jesus gegangen ist, hat Petrus gerettet, hat Petrus zum Jünger gemacht, hat ihm den Segen Gottes verschafft und sein Wohlgefallen. Schau, bei Kain war das anders. Ich lasse mir noch Kain ganz kurz das Wort über Kain sagen. Kain hat Abel erschlagen. Gott kam dann zu Kain und hat gesagt, wo ist dein Bruder? Keine Ahnung. Sein Blut schreit vom Erdboden zu mir. Unstet und flüchtig wirst du sein, alle Tage. Und der Ackerboden wird dir seine Kraft nicht mehr geben. Kain wird vom Acker vertrieben, wie Adam aus Eden vertrieben wurde. Und Kain sagt jetzt, das ist mir alles zu schwer. Die werden mich umbringen, wenn sie es rausfinden. Und Gott sagt, da bin ich vor. Und dann gibt er ihm ein Kainsmal. Und dann heißt es weiter, denke das Vers 16, 1. Mose 4, 16, und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn und ging in ein Land jenseits von Eden. Kain ging weg vom Angesicht des Herrn. Unversöhnt, sag mal unversöhnt. Ihr Lieben, das ist schrecklich. Der hat sich nicht mit Gott versöhnt. Adam hat sich mit Gott versöhnt. Er ist nicht weggegangen von der Gegenwart Gottes, vor dem Angesicht Gottes. Er hat sich von Gott neu eingleiten lassen. Kain nicht, Kain geht weg. Der entscheidet sich gegen Gott und für die Bosheit, für den Neid. Und entsprechend wird dann durch ihn die Welt so schlecht, dass die Sintflut kommen muss. Mei, mei, mei. Aber wir waren woanders. Levi Matthäus, wo war der, als Jesus ihn berufen hat? Der saß am Zollhaus, der war bei der Arbeit. So, pass auf. Gott gibt dir Aufgaben, er gibt dir Arbeit. Und wenn du diese Aufgaben dann tust, dann ist er mit dir. Mehr, als wie wenn du in dieser Zeit Bibel lesen oder beten würdest. Hast du das gehört? Wenn du dann das tust, wenn du dann beschäftigt bist. Und für manche ist das eine Erleichterung. Sie müssen nicht dauernd bei Bibel lesen, diesen komplizierten Paulus da nachvollziehen. Ich sag mal so, es ist wichtig und gut für dich, die Bibel zu lesen. Am besten von vorn bis hinten, links und rechts, sofern du die Zeit dazu hast und alles. Definitiv richtig und wichtig. Aber gleichzeitig musst du auch das tun, was der Herr für dich hat. Nur dann bekommt der Segen richtig ins Fließen. Und das haben sie ja dann auch gehabt. Als sie das gemacht haben, was Jesus ihnen gesagt hat, waren sie erfolgreich. So erfolgreich, dass sie die ganze Welt aufgerollt haben. Und wenn sie mal nicht erfolgreich waren, so wie Paulus im Gefängnis in Philippi, dann haben sie gelacht und gesungen und waren nicht verzweifelt, weil sie wussten, wir sind unterwegs im Namen des Herrn. Gott hat uns diesen Auftrag gegeben und jetzt sind wir unterwegs in diesem Auftrag. Wisst ihr aber, dass wir mit dem Gedanken heute abschließen, wisst ihr, was sie auch hätten machen können? Damals im Gefängnis von Philippi, wo sie zerschlagen wurden. Ihr wisst schon, ich habe es oft genug jetzt erzählt. Und sie saßen dann im Gefängnis, als sie versucht haben, Europa zu evangelisieren, saßen sie plötzlich im Gefängnis. Obwohl sie im Willen Gottes unterwegs waren, obwohl sie genau das gemacht haben, was Gott wollte, saßen sie trotzdem im Gefängnis. Sie hätten sich auch anders da orientieren können. Sie hätten auch sagen können, Gott, du hast uns hängen lassen. Und sie hätten sich zukünftig weigern können, diese Aufgabe weiter zu erfüllen. Was ich sagen will, ist Folgendes. Wenn Gott dir dann eine Aufgabe gibt, wenn Gott zu dir sagt, du bist für mich sei mein Zerspanungstechniker. Gott sagt sowas. Sei mein Maurer. Ja, sei mein Zimmermann. Sei meine Little Lady. Und mein Aldi Atlatus. Ja, arbeite dort für mich und bau dort mein Reich. Mach dort gute Leistung, dann musst du jetzt aufpassen. Es kann immer noch sein, dass du ab und zu im Gefängnis von Philippi landest. Aber dann musst du eben dem Herrn danken und musst sagen, Herr, du hast mir diese Aufgabe, du hast mir diese Arbeit verschafft, du hast mir, hör mal, diese Familie verschafft. Ich werde hier nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern ich werde nicht in der inneren Kündigung bleiben, sondern ich sage Ja zu meiner Aufgabe. Ich sage Ja zu meiner Familie. Hast du das gehört? Erst dann, hör mal, erst dann, wenn du Ja zur Aufgabe sagst und dich dieser Aufgabe nicht verweigerst, erst dann fängt der Segen an zu fließen. Frag Jona. Gott kam zu Jona und hat gesagt, mein Prophet, geh nach Ninive. Und Jona sagt, nein. Und er läuft davon. Er geht nicht nach Osten, sondern nach Westen. Jona hat sich dann doch umentschieden. Aber erst im Bauch des Fisches hat er sich umentschieden. Herr, können wir noch mal ins Geschäft kommen? Ich bin jetzt willig, nach Ninive zu gehen. Ich habe eine Willigkeit in mir entdeckt. Herr, du bist doch der Gott der zweiten Chance. Ich brauche Hilfe. Im nächsten Moment rülpst der Fisch, speit ihn an den Strand aus und Jona betet, danke. Unsere beiden Spezialgebete. Und dann ist er willig und predigt dort halbwillig. Aber er ist trotzdem gewaltig erfolgreich. Schau, auch Jesus in Gethsemane kämpft mit sich. Er will den Willen Gottes nicht tun. Er muss sich durchringen. Aber zum Schluss bejaht er ihn eben doch. Und ich sage dir mal, der Herr sagt dir heute Morgen, das ist mein Punkt, der Herr sagt dir heute Morgen, entscheide du dich für die Aufgabe, die ich dir gegeben habe. Mach nicht länger Dienst nach Vorschrift. Deine Firma wird nicht untergehen. Der Chef wird dich nicht feuern, sondern man wird sich deiner besinnen und man wird dich weiterhin brauchen. Aber dazu musst du aus deinem Kokon rausgehen. Dazu musst du sagen, okay, das ist die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, die werde ich jetzt ausführen. Bei Gott, ich werde ein guter Arbeiter sein und ich entscheide mich, das ist die Aufgabe Gottes für mich. Und manche, die mich hören, die sind dabei, ihre Familie hinzuschmeißen. Die sagen, hey, ich habe keine Lust mehr, mir hängt so raus zum Hals. Der Herr sagt, entscheide dich. Kinder brauchen dich jetzt. Geh einfach nicht, bleib einfach da. Und ich gebe dir die Kraft und die Weisheit, das erfolgreich zu machen. Schau, oft ist es so, dass wir den Verstand haben, aber uns die Weisheit fehlt. Es gibt intelligente, hochintelligente Narren. Ja, manchmal sieht man das an dem, was sie dann tun, wenn sie öffentlich genug auftreten. Sollst du nicht sein. Du kannst ruhig dumm sein. Du musst nur Weisheit Gottes haben. Ja, sage ich mir manchmal. Dumm darfst du ruhig sein, du musst dir nur zu helfen wissen. Stimmt. Du brauchst nur eben den Wink Gottes. Geh runter von der Leitung. Oh ja, Herr, ja. Und dann geht es wieder besser. Amen. Oh, ihr Lieben, ich habe noch dermaßen gute Sachen, aber die muss ich euch von anders erzählen. Wir haben ja noch nächste Woche. Halleluja. Herr, wir treten jetzt vor dich. Und das nächste Mal, Herr, ist es uns ein Bedürfnis, dieses Pharisäergewand aus Feigenblättern abzulegen. Herr, wir erkennen an und bekennen, wir können uns nicht selber helfen. Wir können uns nicht selber erlösen. Wir haben Probleme, die zu groß für uns sind. Wenn du uns nicht hilfst, Herr, dann sind wir verloren. Wenn du die Stadt nicht baust, dann bauen die Bauleute vergebens. Aber Herr, du bist unser Baumann, unser Baumeister. So, wir laden dich ein in unser Leben. Komm, Herr, komm, Jesus, in unser Leben und übernimm du. Und füll uns an mit deiner Weisheit, mit deiner Gnade, mit deinem Segen, mit deiner Kraft. Vater, wir lassen uns die schenken. Und wenn du Jesus noch nicht ganz bewusst in dein Leben eingeladen hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit bieten. Bet einfach mit. Wir alle beten mit. Sag mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist. Ich glaube, dass er gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Für mich. Herr, komm in mein Leben. Mach mich neu. Vergib mir meine Sünden und gib mir ewiges Leben. Danke, Herr. Ich empfange jetzt. Wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes, dann bist du jetzt versöhnt mit Gott. Und dann solltest du durchaus deine Nase in die Bibel stecken und natürlich das nächste Mal wieder einschalten. In Jesu Namen.